Ralf Knoll gehört über die Liebe, das in Johannes 15, Vers 12 bis 17, und er sagt, dass mein Gebot, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Und natürlich spricht das hier von Jesus Christus. Und er hat uns einige Fragen gestellt, an die ich euch heute erinnern möchte. Und ich werde noch ein bisschen mehr darauf eingehen, während unserer Botschaft heute aus 1. Petrus 1, Vers 22 bis 25. Und zwar hat er gefragt, liebt ihr oder liebt einander? Kann ich von mir sagen, dass meine Liebe von Selbstverleugnung gekennzeichnet ist? Hat er uns gefragt. Hat uns gefragt, gebe ich mich hin? Bin ich ein Sklave Christi? Ist das die Liebe, die sich in meinem Leben zeigt? Kannst du von dir sagen, dass du deine Freunde oder ein Freund Gottes bist und tust, was Jesus sagt? Kannst du das zu dir selber sagen, dass du ein Freund Gottes bist und tust, was Jesus sagt? Mit anderen Worten, das Wort gehorchst. Und dann hat er zu allerletzt gesagt, was ist dein Vorsatz für dieses Jahr 2021? Wirst du inständig dafür beten? Wirst du dies befolgen? Eine wichtige Predigt, anzufangen, das Jahr anzufangen mit Liebe und die Erinnerung, dass wir lieben können, weil Jesus Christus uns zuerst geliebt hat. In 1. Petrus 1 heute, Vers 22 bis 25, den Abschnitt, den wir heute behandeln werden. Ihr könnt eure Bibeln dazu aufschlagen und aufschreiben. Ich möchte, dass ihr mitverfolgt, was ich lesen werde, damit wir ganz klar verstehen, was Jesus hier uns sagt, beziehungsweise Petrus uns durch Jesus hier sagen will. Und wir haben ja die letzten Predigten gehabt, wo wir auf die wunderbare Errettung eingegangen sind, die Jesus uns gegeben hat. Aber hier möchte er eine Sache noch mal ganz klarstellen. Und es geht wiederum um die Liebe. Wie sollen wir einander als Christen lieben? Das ist die große Frage. Und er sagt Folgendes in Vers 22, Kapitel 1, Vers 22. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zur ungeheuchelten Bruderliebe, so liebt einander beharrlich aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch, und hier zitiert er Jesaja, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken, dass du dich uns offenbart hast in deinem Wort, wie es heißt, wie es hier auch offen gesagt wird von Petrus. Da sagt, dass du uns das unvergängliche Wort gegeben hast. Und dass wir uns daran festhalten können. Dass uns gepredigt ist als Evangelium, uns wiedergegeben worden ist als Evangelium, das uns gerettet hat, uns neu gemacht hat und uns befähigt hat, wirklich einander zu lieben. Und Herr, öffne du unsere Herzen jetzt für das Wort, dass wir es wirklich nicht nur verstehen, sondern uns jetzt überlegen, wie wir das in unserem eigenen Leben anwenden, um dieses Zeugnis zu sein, von dem du sprichst. Wir danken dir, dass du dich uns offenbart hast. In Jesu Namen. Amen. Wir werden über einige Merkmale sprechen, was die Voraussetzung ist für wirkliche Liebe. Was ist das erste Merkmal, die Voraussetzung für eine christliche Liebe? Was muss geschehen, damit wir wirklich lieben, so wie es die Bibel sagt? Und wir haben einiges davon, wir haben letzte Woche davon geschrieben, wir sollen so wie Christus lieben. Aber wir haben das nicht wirklich, wie definierst du, wie Christus gelebt hat? Okay, lass uns mal überlegen, was wir in der Welt jeden Tag sehen, was als Liebe definiert wird. Das ist oft ein gefühlsbetont, Junge trifft Mädchen und er empfindet etwas und sagt, ich liebe sie. Aber das ist nicht, wovon die Bibel hier spricht. Aber es ist doch verwirrend, ist es nicht? Wir sagen, das ist Liebe. Und das ist, was überall in den Medien immer wieder vorkommt. Ein Wagen, den du liebst, da sitzt eine Frau drauf. Richtig. Oh, wenn ich diesen Wagen habe, dann kriege ich vielleicht diese Dame. Oder wenn ich eine Versicherung, will jemand eine Versicherung verkaufen, ähnliche Sache. Das sind immer Dinge, wo wir angehalten werden, mit Gefühl zu leben. Aber das ist total irreführend, wie ich es schon sagte. Als ob Liebe ein Gefühl ist. Ein Virus ist doch kein Virus, oder? Bist du angesteckt von Liebe? Ja, wir sind tatsächlich angesteckt von Liebe, aber anders. Die jungen Menschen sind total verdreht in dieser Hinsicht. Und wir haben gerade heute Morgen über eine Situation gesprochen, wo das wirklich so gedacht wird, wo diese Person denkt, weil ich das fühle und weil ich dieses Gefühl habe, dieser Person gegenüber, deshalb möchte ich diese Person mit ihr immer zusammen sein. Aber da sind viele Widersprüche gewesen, die wir schon in nur einer Minute feststellen konnten, die zeigt, dass es wirklich keine Liebe war. Jetzt denke ich, wovon spricht er denn? Wer ist das? Nee, das ist unwichtig, wer das ist. Total unwichtig. Liebe ist nicht ansteckend, es ist kein Virus. Was ist die Voraussetzung von wirklich christlicher Liebe? Gott will nicht, dass wir Liebe zeigen, wie das die Welt tut. Er will das einfach nicht. Wir müssen wirklich entgegengesetzt dieser Situation einfach mal denken. Er ruft uns zu etwas auf, das viel höher, viel größer und viel edler ist. Es ist so was Besonderes, dass jetzt zu dieser Zeit die ganze Welt auf uns schauen soll. Wie wir uns gegenüber einander verhalten, wie wir als Gemeinde sind. Warum hat die Gemeinde jetzt offen? Was glaubt ihr? Weil es in fast allen Grundrechten der Welt drin ist. Warum? Weil wir das Gegenpol sind zu der Zerstörung, die im Moment, oder beziehungsweise zu dem Chaos, was im Moment da ist. Reine Liebe, die über die egoistische und oberflächliche Liebe hinausgeht, davon spricht er. Die Ungläubigen, also die eigentlich von den Ungläubigen oft charakterisiert wird. Was muss bei uns geistlich geschehen, damit wir mit der Art von Liebe lieben können, die Gott für uns bestimmt hat? Was muss in unserem Leben stattfinden, damit wir so lieben, wie es Christus getan hat? Was muss sich bei mir verändern, damit ich wirklich lieben kann? Und das sagt er in Vers 22 hier, Petrus, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, da ihr, ihr habt es schon getan. Bevor wir mit Liebe lieben können, zu der uns Gott berufen hat, müssen wir gehorsam gereinigt worden sein in unseren Seelen. Wir müssen reine Seelen haben. Wir müssen ein reines Herz haben. Wir müssen rein sein. Es ist unmöglich für einen, der nicht Jesus Christus kennt, wirklich zu lieben. Nochmal, für einen Ungläubigen, einer, der nicht Jesus Christus kennt, kann nicht lieben. Ich weiß, es ist vielleicht revolutionär, aber das ist tatsächlich so. Wir müssen geläutert sein, gereinigt sein, gesäubert sein. Wir sind von der Verunreinigung, in der wir vorher gelebt haben. Wir müssen ein reines Herz haben. Im Alten Testament war das wie eine Zeremonie. Du wurdest gewaschen, äußerlich gewaschen, was widerspiegelt, dass du innerlich rein bist. Wir machen das durch die Taufe. Jeder von uns, der Christ ist, ist an irgendeinem Zeitpunkt getauft worden, öffentlich getauft worden, wo er bekennt, dass er Jesus Christus nachfolgt, wo er sich mit ihm identifiziert und mit ihm gestorben ist und wieder aufersteht. Das Neue Testament drückt das so aus, in 1. Johannes 3,3. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Mit anderen Worten, er ist gereinigt, durch das Wort Gottes und den Geist, der ihn erneuert. Ja, es ist eine interessante Situation. Wir sagen, hey, das stimmt doch nicht ganz. Wir können doch dazu nichts tun. Wir können uns doch nicht selber retten. Nee, wir können uns nicht selber retten. Aber ihr habt trotzdem einen Anteil Verantwortung dran. Petrus macht hier deutlich, dass die, denen er schreibt, ihr habt dieses Anforderung schon bereits erfüllt. Ihr habt das schon. Es ist nichts Neues für euch. Ihr habt eure Seelen bereits gereinigt. Die sind schon rein. Also es ist jetzt kein Vorwurf, den er denen macht. Er sagt, ihr seid rein. Aber wie kann ein Mensch vor Gott rein sein? Es ist ganz, wie kann er rein sein? Und dann sagt er hier, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander. Durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Wir müssen der Wahrheit, und Gottes Wort ist die Wahrheit oder ist Wahrheit, laut Johannes 17, Vers 17, reinigen. Das bedeutet, das Wort muss mit dem übereinstimmen. Wir müssen mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Wir müssen ihm gehorchen, wir müssen uns unterwerfen. Also in der Errettung macht er deutlich, Petrus hier, das ist das Interessante, er sagt, damit du errettet werden kannst, damit du gereinigt werden kannst, muss ein Teil, eine aktive Handlung von deiner Seite kommen. Du musst gehorsam sein. Du musst etwas tun. Du musst glauben. Du musst dem Wort Gottes vertrauen. Du musst ihm nachfolgen. Wisst ihr noch in 2. Mose, wo Mose zu den Israeliten gesprochen hat und denen deutlich gemacht hat und ihnen das Wort Gottes vorgelesen haben und das ganze Volk hat gesagt, ja, wir vertrauen deinem Wort, wir ordnen uns diesem Wort unter. Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun, haben die gesagt. An zwei Stellen, in 2. Mose 24, Vers 3 und 7 sagt er nochmal darauf, und Vers 7, darauf nahm er das Buch des Bundes, also das Gesetz, also das war ja die Pentateuch am Anfang, und las sie vor den Augen des Volkes vor. Und sie sprachen, alles, was der Herr getan hat, gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Eine Aussage. Die Errettung ist ganz und gar ein Geschenk Gottes auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist dieses Geschenk, muss es angenommen werden, indem wir gehorsam sind. Jeder Mensch und jeder, der von uns hier sitzt, der glaubt, der sich als Kind Gottes nennt, hat zu einer Zeit begriffen, dass er ein verlorener Sünder war und aufgrund von Gottes unverdienter Gunst, also Gnade, für seine Sünden, dass er von Jesus Christus seiner Sünden gereinigt worden ist. Gott hat ihn gesucht, Gott hat ihn erwählt. Und das ist auch die Botschaft des Evangeliums. Sie ist eigentlich einfach. Die Botschaft des Evangeliums ist wirklich einfach. Wir müssen unsererseits die Botschaft des Evangeliums, die Wahrheit, hören, Buße tun, also davon sagen, hey, wir sind Sünder, wir haben gesündigt, Gott vergib mir, Gott vergib mir, und Jesus Christus glauben, was in der Schrift steht. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Aber sie baut sich auf ein gehorsames Folgen auf die Wahrheit, auf Gottes Wort. Das haben wir auch letzte Woche schon erwähnt. Johannes hat sehr viel darüber geschrieben. Johannes 3, Vers 36 sagt er zum Beispiel, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Ganz einfach. Glaubst du? Du hast das ewige Leben. Glaubst du an den Sohn Gottes? Du hast das ewige Leben. Wer aber dem Sohn Gottes nicht glaubt, Vers 36, Johannes 3, Vers 36, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Das sagt Johannes. Paulus sagt das auf einer anderen Stelle, sagt er in Johannes in Römer 1, Vers 5, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben zum Glaubensgehorsam für seinen Namen und unter allen Heiden. Ihnen war das Glaube. Wir müssen dem Wort Gottes gehorsam sein. Und nochmal in Römer 2, Vers 6 bis 8. Und ich lese nur den letzten Teil vor von Vers 8. Die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und unvergängliche erstreben. Ewiges Leben denen aber, die selbstsüchtig, und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen die Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Er hat also das wieder gegenübergestellt. Diejenigen, die nicht glauben, die werden unter den Grimm und Zorn sein, weil sich die Wahrheit offenbart worden ist. Sie haben sie nicht angenommen und haben sie abgelehnt. Wir müssen auf Gottes Wort reagieren. Und das ist das, was er hier sagt. Diejenigen haben auf Gottes Wort reagiert, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegenüber die Wahrheit der ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt. So liebt einander anhalten aus reinem Herzen. Interessant ihr ist, was kennzeichnet diesen Gehorsam? Was kennzeichnet diesen Gehorsam gegenüber Gottes Wort? Bruderliebe, die Liebe aneinander. Das ist das. Wie werden Christen erkannt, dass ihr euch untereinander liebt? Das hört sich so banal und einfach an. Aber überlegt, was ich gerade gesagt habe. Es ist kein Gefühl. Es ist eine Entscheidung, die ihr jeden Tag trefft. Ich liebe diese Person. Und da steht nicht dran, was er getan hat oder was sie getan hat. Ob sie gelogen hat, ob sie sich falsch verhalten hat. Es wird einfach angenommen, dass du als Christen, und ich sage das, du liebst nicht nur, wenn diese andere Person oder die anderen Leute das Richtige getan haben. Du liebst, weil du dich entschieden hast zu lieben. Und deshalb lache ich immer, wenn jemand sagt, ich will heiraten. Sehr schön, weil es fühlt sich so gut mit ihr zusammen sein. Wir sind alle gleicher Meinung, haben alle die gleichen Erfahrungen und all das und das. Aber sobald die Erfahrungen und die Meinungen sich ändern, was passiert dann? Löse ich den Vertrag auf? Nein, natürlich nicht. Und Paulus hat es nochmal so krass dargestellt, wie er gesagt hat, in was für einer Hingabe wir zum Wort Gottes stehen müssen. Oder, ja, wisst ihr nicht, wenn ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, Jesus zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei denn, der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Die Wahl habt ihr. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen und den nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden, die euch überliefert worden ist. Mit anderen Worten, eine oder andere, ihr könnt nicht in der Mitte gehen. Entweder glaubt ihr oder seid ihr gehorsam und habt euch gereinigt und könnt deshalb lieben, oder ihr habt euch nicht gereinigt und dann könnt ihr nicht lieben. Nicht die Liebe, von der die Schrift steht. Was bewirkt also Errettung? Bewirkt die Bruderliebe, die Schwesternliebe, die Liebe untereinander, Philadelphia. Das ist etwas, dass wir uns wie Brüder und Geschwister nehmen. Es ist eine ehrliche, aufrichtige Liebe. Es ist eine hypokritische, also eine echte, wahre Liebe. Es ist nicht irgendwie was Gemachtes. Nein, es ist wirklich vom Herzen. Du hast dich entschieden, diese Person zu lieben. Und das geht so weit, dass deine Gefühle dem entsprechen. Du hast es entschieden und weil du dich entschieden hast, kannst du auch richtig fühlen. Vom reinem Herzen. Also Voraussetzung für wirkliche Liebe du musst ein Christ sein. Du musst die Wahrheit angenommen haben. Du musst deine Seele Gott unterworfen haben, dein Herz Gott unterworfen haben. Du musst gereinigt worden sein. Zweitens, zweite Eigenschaft der christlichen Liebe. Sie muss leidenschaftlich sein. Christliche Liebe muss leidenschaftlich sein. Ist nicht nur, es hat nichts mit Gefühl. Es ist nicht ein Virus, wie gesagt. Es ist eine Entscheidung. Du entscheidest dich zu lieben. Und du kannst dich entscheiden zu lieben, weil du der Wahrheit gehorcht hast. Weil Christus dich freigemacht hat, dieses zu tun. Oder ist das, ich gebe mal ein Beispiel, oder ist das so, dass Gott zu uns gesagt hat, da ihr Kinder Gottes seid, achtet darauf, dass ihr einander andere Menschen so gut behandelt, wie sie euch behandeln? Hat er das gesagt? Ihr sollt sie so behandeln, wie sie euch behandeln? Wenn du mir böse tust, dann mache ich das auch. Wenn du mich liebst, liebe ich dich auch wieder. Hat er das gesagt? Zu welcher Art von Liebe hat er uns berufen? Vielleicht wie bei den heutigen Ehen, wie das oft der Fall ist, bis dass der Tod uns scheide oder bis ich keine Lust mehr habe, mit dir zusammen zu sein. Und das ist 50% der Bevölkerung denkt das definitiv, weil 50% der Ehen geschieden werden. Du tust nicht, was ich will. Unüberbrückbare Differenzen. Ach, ich höre auf. Ich mache nicht mit. Unsere größte Arbeit für die Gemeinde, für die Seelsorge in der Gemeinde, ist Ehe- und Familienseelsorge, Eheseelsorge. Fast 50% und mehr der Probleme, die man hat und die man klären will, sind zwischenmenschliche Beziehungen in Ehen. Ist das die Art von Liebe, wie Gott uns, wo Gott uns zu aufgerufen hat oder sein Volk aufgerufen hat? Nein, das ist es nicht. Gott ruft uns und dich und mich auf, etwas viel Höheres zu tun. Es ist nicht eine oberflächliche Liebe, wie ich das schon gesagt habe. Die Liebe ist, sie, wie Petrus sie hier sagt, sie tut, was richtig ist. Sie setzt ihren ganzen Willen ein, den anderen Menschen zu lieben, wie Christus ihn geliebt hat. Es ist eine Entscheidung, das Beste für die andere Person zu machen. Noch besser als für dich selber. Du willst den anderen, die andere Person, wirklich so lieben, dass du ihn vor dich stellst. Und das spiegelt sich auch seit dem Alten Testament immer wieder. Das erste Gebot ist, liebe Gott. Das wissen wir. Das zweite Gebot, liebe deinen Nächsten. Nicht liebe dich selbst. Das ist nicht das Ziel. Liebe deinen Nächsten. Johannes, 1. Johannes 3, Vers 23. Und das ist das Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Wir sollen erstmal Gott lieben und wir sollen einander lieben. Tatsache ist, dass Liebe ist nicht leicht, sie ist nicht einfach. Das verstehen alle von uns. Jeder Mensch macht Fehler. Und dann sagen wir, ach, jetzt hat er wieder Mist gebaut, jetzt kann ich ihn nicht lieben. Nee, das ist nicht so. Oder jeder, es gibt auch Menschen, vielleicht seid ihr nicht, gehört ihr nicht dazu, die absichtlich was falsch machen. Absichtlich, die entscheiden, was falsch zu machen. Es steht aber auch nicht da, dass du sie nicht lieben sollst. Oder es gibt sogar gute Freunde, die machen, sie sind manchmal sehr lieblos und oft auch gegen die Person, den du am nächsten stehst. Du bist lieblos. Steht auch nicht dran, dass du sie nicht lieben sollst. Wie gesagt, lieben, einander lieben, ist nicht einfach. Aber das ist genau, wo wir als Gemeinde darauf aufgerufen sind. Wir sollen einander lieben, wie Christus uns geliebt hat. Und wann hat er uns geliebt? Als wir noch Sünder waren. Als wir bereit waren, ihn umzubringen, hat er uns geliebt und ist für uns ans Kreuz gegangen. Hat sich das gut angefühlt? Nein, das können wir, das wissen wir. Und hier ist die Sache, man gibt sich auch denen hin, wenn sie es nicht verdient haben. Gott hat bewiesen, seine Liebe zu uns bewiesen, zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir müssen diese Herzenseinstellung auch haben. Die Herzenseinstellung ist, egal was der andere macht, er ist mein Bruder, er ist meine Schwester, ich liebe ihn, das entscheide ich. Okay, ich kann so viele Stellen aus dem Kopf, die mir das deutlich machen in der Schrift. Titus zum Beispiel. Titus 2. Was soll eine ältere Frau den Jüngern beibringen? Ihren Ehemann zu lieben und ihre Kinder zu lieben. Warum muss man das den jungen Frauen sagen? Warum muss eine ältere Frau das den Jungen sagen? Warum ist das so schwer? Nur für jeden, der eine junge Frau hat und jung verheiratet ist, ältere Frauen wissen eine Sache. Mein Mann ist nicht immer liebenswert. Meine Kinder sind nicht immer liebenswert. Aber ich liebe sie. Und das müssen sie ihnen beibringen. Das sollten sie ihnen beibringen. Das ist Jüngerschaft in der Gemeinde. Und das ist das, wovon hier die Rede ist. Es ist eine sich hingeben, bereit sein zu lieben, wie Christus geliebt hat. Es ist, und er möchte nicht irgendeine, er sagt vom ganzen Herzen, also lest euch nochmal, guckt das nochmal an, gereinigt haben in Gehorsam gegen die Wahrheit, zu ungeheuchten Bruderliebe, gereinigt habt, so liebt einander anhalten aus reinem Herzen. Also anhalten, nicht nur stückweise, sondern anhalten aus reinem Herzen. Man kann das auch so, es ist eigentlich inbrünstig. Es ist diese Bereitschaft, es zu tun. Schlagt mal 1. Petrus 4, Vers 8 auf. Wie weit geht das? Wie weit geht diese Liebe? 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allen Dingen aber habt untereinander anhaltende Liebe. Nochmal. Denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden. Also sie bedeckt. Leute, das ist genau das, was es macht. Wir müssen gerade deshalb lieben, weil wir alle Sünder sind. Wir brauchen einander. Und gerade jetzt in dieser Zeit, überlegt euch doch mal, was im Moment passiert. Wer ist denn die Quelle der Liebe? Woher kommt sie denn? Die kommt von Jesus Christus. Sie ist tief. Sie ist nicht oberflächlich. Sie ist nicht heuchlerisch, sie ist nicht zweideutig, sie ist kein Lippenbekenntnis. Sie ist aufrichtig, sie sucht wirklich das Beste in der anderen Person, unabhängig davon, wer er ist. Ist egal, wie er aussieht, egal, wie er riecht, egal, wie viel Geld er hat, egal, woher er kommt, egal, welche Nation er hat, das ist ganz egal. Er ist ein Kind Gottes, du liebst ihn. Oder du liebst sie. Ja, ich verstehe, wenn ihr sagt, das ist ein bisschen krass. Das geht doch nicht. Das kannst du doch nicht mehr von mir verlangen. Du kennst diese Person doch gar nicht. Du weißt doch gar nicht, wie sie mich behandelt oder wie sie über mich denkt. Ich kann die nicht lieben. Du kennst meine Frau nicht. Du kennst meinen Mann nicht. Was in alle Welt erwartest du von mir? Und das ist, wo denn die nächsten Verse kommen, wo Petrus sagt, worauf diese Liebe beruht. Die macht ganz deutlich, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen, durch den lebendigen und bleibenden Wort Gottes. Ihr seid nicht durch irgendwas wiedergeboren, sondern durch das Wort Gottes. Deshalb könnt ihr lieben, deshalb könnt ihr alles annehmen. Denn alles Fleisch ist wie das Gras und alle seine Herrlichkeit ist wie das Gras des Grases Blume. Das Gras verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Und er macht ganz einfach deutlich, die Ewigkeit, die Zulänglichkeit des Wortes Gottes ist so wichtig. Das erste Merkmal, das wir haben, ist, dass christliche Liebe, die Voraussetzung für christliche Liebe ist eine gereinigte Seele. Das zweite Merkmal, dass die Voraussetzung für christliche Liebe ist eine leidenschaftliche, inbrünstige, vom Herzen eine Liebe sein soll. Das dritte Merkmal der christlichen Liebe, sie ist die Kraft darin, die kraftvolle Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus. Darauf beruht sie sich, weil wir haben das Evangelium, wir haben die frohe Botschaft, wir sind errettet worden durch Jesus Christus. Und überlegt mal, was da passiert ist. Jetzt hört ihr aus, wieder das Evangelium, das ist so oberflächlich. Du kannst einfach sagen, alles ist das Evangelium. Du musst einfach nur da sagen, ach, du musst entsprechend dem Evangelium nehmen. Was bedeutet das? Das bedeutet das Evangelium, dass Jesus Christus sich gegeben hat für uns Sünder, als wir noch Sünder waren und ist für uns am Kreuz gestorben. Das ist Liebe. Er hat sich wirklich gegeben. Und wir, wenn wir in seinen Fußstapfen folgen sollen, sollen wir die Bereitschaft haben, alles zu tun, bis hin zum Tod, um einander zu lieben. Gott sagt, ihr könnt so lieben, weil ihr wiedergeboren worden seid. Ihr seid wiedergeboren, da habt ihr nichts getan, das hat Gott gemacht. Weil ihr wiedergeboren seid, könnt ihr lieben. Ich erkenne deshalb, dass der Befehl, liebt einander aus Johannes 15 oder den anderen Johannesstellen, sind ganz deutlich. Und auch hier, ihr liebt einander. Ich kann euch sagen, ihr sollt einander lieben, weil hier Gott das sagt. Du hast die Kraft. Die Welt hat die Kraft nicht. Du hast sie bekommen. Christus hat dir diese Kraft gegeben. Als Christ hast du etwas, das dich befähigt, seine Gebote zu halten und die Liebe wirklich zu erfüllen. Gott trifft alle Voraussetzungen, die es ermöglichen, so zu leben, dass ihr wohlgefällig, also im Richtigen, dass du das Richtige tun kannst. Du bist erlöst, die Liebe Gottes ist in dein Herz ausgegossen worden. Du kannst lieben. Und genau das ist, was wir jetzt zur Zeit brauchen. Wir brauchen die Bruderliebe zu dieser Zeit. Denn es ist weil wir in einer schweren Zeit sind. Und Leute brauchen, wir brauchen einander. Darum ruft der Herr uns auf, nicht die Lieben untereinander erkalten zu lassen. Wenn ihr die Stellen mal lest, im Neuen Testament, so wie im Alten Testament, aber hauptsächlich im Neuen Testament, wenn es um die Endzeit geht, da wird davor gewarnt, dass wir die Liebe erkalten zwischen uns. Und deshalb wird daran erinnert, ihr sollt einander lieben, immer wieder, an allen Stellen, ob das in Thessalonicher ist, ob das in der Offenbarung ist, ob das in den Evangelien ist, es wird darauf geachtet und darauf verwiesen, passt auf, lasst die Liebe unter euch nicht erkalten. Und warum? Weil wir denken manchmal, die Liebe ist ein Gefühl, weil der Satan hat die Liebe, wie sie definiert wird in der Welt, so verdreht, unsere Köpfe so verdreht, dass wir denken, das ist Liebe, die ist gefühlsbetont. Und es ist nicht eine Entscheidung von uns auf Basis des Wortes Gottes. Also, wir sind, Gott hat es getan. Er hat es getan und er hat auch gesagt, dass sein Wort nicht leer ausgehen wird. Jesaja 55, Vers 10 und 11, sagt Gott Folgendes über sein Wort. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grün gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem, der es isst. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen oder kehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Mit anderen Worten ist, wenn unsere Rettung auf dem Wort Gottes ist, erwartet Gott, dass es Veränderung, Frucht trägt, indem Menschen zum Glauben kommen und danach leben und einander lieben und die Fähigkeit haben, dieses umzusetzen. Sein Wort hat es vollbracht und wir können es tun, weil er es in uns vollbracht hat. Zweitens, Gottes Wort ist nicht nur aktiv, sondern es ist auch beständig, sagt er. Es ist etwas, was nicht aufhört. Es wird in diesen Versen, wie er es auch illustriert hat aus Jesaja, sagt er, es ist beständig. Zwar ist die Blume abgefallen, zwar ist das Gras verdorrt, aber das Wort bleibt in Ewigkeit. Er sagt, wir Menschen sind wie Blume und Gras, aber Gottes Wort wird niemals vergehen. Mit anderen Worten, ihr seid gerettet worden von etwas, von einem Wort Gottes, von der Wahrheit, das nicht kaputt gehen kann. Es ist beständig, es ist ewig. Und es ist lebendig, wie gesagt, wie ich sagte, auch in Apostelgeschichte 7, Vers 38, sagt er, der lebendige, ich lese das gerne den ganzen Vers vor, das ist der, welcher der in der Gemeinde in der Wüste war, zwischen dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete und, unsere Väter dem lebendigen Wort empfingen, um es ihnen zu geben. Und wir kennen auch den Hebräer-Text, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Warum ist das so wichtig für uns? Wir müssen verstehen, dass weil wir das lebendige, wahre Wort haben, sind wir in der Lage, auch aktiv zu handeln. Uns hat Gott was gegeben, in die Hand gegeben, wo wir im Menschen ein Zeugnis sein können, mit der Wahrheit. Gottes Wahrheit bleibt durch die Zeit hindurch bestehen. Sie wird nie vergehen. Die Zeit verändert sich, aber sein Wort verändert sich nicht. Es wird nicht veralten. Es wird nicht alt werden. Nicht wie Gras, das verdorrt, Blumen, die verwelken. Wir haben gerade Tulpen gekauft. Wie lange erhalten Tulpen? 5 Tage, vielleicht eine Woche? Dann verwelken die. Erst sehen sie so prächtig aus. Aber wenn du die einen Tag in die Hitze tust, danach sind die weg. Orchidee dauert schon ein bisschen länger, aber gib kein Wasser, lass die Hitze rübergehen, ist auch nicht lange. Der Punkt ist, er sagt, so ist Gottes Wort nicht, es ist beständig. Gerade jetzt, ihr fragt euch vielleicht, wie hat das Wort jetzt, gerade in der Pandemie, den vielen Einschränkungen, wie ist es aktuell, jetzt zu dieser Zeit? Ist es wirklich so aktuell? Sagt die Bibel überhaupt was zu dieser Situation, in der wir uns befinden? Überhaupt? Absolut, genau das ist, was Gottes Wort vorhergesagt hat. Nicht die Pandemie, nicht Covid-19, aber so eine Zeit, wo wir als Christen besonders herausgefordert worden sind, zu beten, dass das Evangelium in der feindlichen Welt verkündigt werden kann. Denkt an 1. Timotheus 2, wo wir die Botschaft gehört haben. Das ist auch eine Botschaft, die 2000 Jahre alt ist, wo Paulus Timotheus gesagt hat, dafür sollt ihr beten, dass ihr Ruhe und Frieden habt, damit ihr das Evangelium verkündet. Er wusste, dass diese Zeit kommt. Nicht, dass die Pandemie kommt, aber dass eine Zeit der Verwirrung kommen wird. Und der Verfolgung vielleicht. Oder der Einschränkung der Freiheit der Religion. Jetzt gerade müssen wir festhalten und allen Menschen die gute Nachricht, die frohe Botschaft weiterbringen. Ihr müsst bezeugen. Und wie könnt ihr am besten bezeugen, dass die frohe Botschaft echt ist? Die Liebe untereinander. Liebt einander inbrünstig. Liebe untereinander. Gibt euch die Möglichkeit, das Evangelium weiterzugeben. Überleg mal, wenn einer sieht, hey, du bist froh, in dieser Situation hast du so viel Freude, hast du so viel Zuversicht, so viel Hoffnung. Erzähl mir was, wie kannst du das sein? Wie kann das sein? Und dann erklärst du ihnen das Evangelium. Das ist, wovon er spricht. Da wir wissen und verstehen, dass die Zeit kommt, wo die Sünde und Lüge überhand nimmt, sagt die Bibel, weil die Menschen an den Philosophien der Welt mehr Glauben schenken. Sie schenken der Wissenschaft mehr Glauben als dem Wort Gottes. Der Wirtschaft weisen mehr Vertrauen als Gottes Wort. Der Medizin mehr Glauben als Gottes Wort. Den Politikern mehr Gehör geben als Gottes Wort. Der Presse mehr Vertrauen als der Wahrheit Gottes. Die Zeit ist da, wo wir entscheiden müssen, ob wir Gottes Wort folgen oder Gott folgen oder eher der Welt. Wir können nicht mit einem Fuß in der vergänglichen Welt sein und hoffen, dass wir dadurch Haltung haben. Und dann mit dem anderen Fuß versuchen wir, in der Ewigkeit beim Herrn zu sein. Das klappt nicht, Leute. Ihr müsst beide Füße in die Ewigkeit setzen. Beide Füße auf den Herrn setzen und ihm vertrauen. Keiner von uns, der hier sitzt, versteht alles, was im Moment passiert in dieser Welt. Gott weiß es. Hört mal, was Paulus den Thessalonichern gesagt hat. Und das ist auch schon ein paar tausend Jahre her. 2. Thessalonicher 2, Vers 5 bis 12. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch das sagte, als ich noch bei euch war? Interessant. Ich war mal bei euch, ich habe euch was erzählt. Hört mal zu. Ihr wisst ja, dass was jetzt noch zurückzuhalten oder zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Das war vor 2000 Jahren. Ist schon am Wirken und Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, das erst aus dem Weg sein und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Denn der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seines Wirkens beseitigen wird. In diesen kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt. Also unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen, Wunder und alle Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. Mit anderen Worten, diese ganzen Situationen, in denen wir uns befinden, diese ganzen Unklarheiten, Gott hat die Menschen einfach darin hineingegeben, weil erst die Verführung kommen muss, erst die Gesetzlosigkeit kommen muss. Wir sind lange noch nicht da, das ist klar, aber das ist Zeiten, die sind schon vorhergesagt worden in der Schrift. Paulus schrieb das, wie gesagt, vor 2000 Jahren, wo es dann noch nicht gekommen war. Aber bis es dazu kommen wird, haben wir noch eine unglaublich wichtige Aufgabe. Erstens, einander zu lieben und an der Wahrheit festzuhalten und sie zu verkündigen. Und das ohne Abstriche. Wir müssen das Evangelium verkünden. Und das ist unsere Aufgabe, die wir haben. Ja, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um, in der wir uns gerade befinden? Wie gehen wir mit dieser Situation um? Es besteht eine völlige Unvergleichbarkeit zwischen Gottes ewigen Wahrheit und der vergänglichen Nachahmung von all dem, was Gott geschaffen hat in dieser Welt. Gottes Wahrheit ist beständig und darauf können wir bauen und wir sollen daran festhalten. Und das hat er auch gesagt, indem er gezeigt hat, dass das Gras und die Blume verwelkt, aber sein Wort bleibt in Ewigkeit. Aber wir müssen einfach daran festhalten, dass wir Gottes Wort in den Vordergrund stellen und dass unsere Liebe zwischen uns nicht erkaltet. Das Wort, das allen gepredigt wurde, sagt er hier, es ist nicht irgendwelchen gepredigt. Alle haben das gehört, alle haben die Wahrheit gehört. Die Wahrheit ist deutlich herausgerufen worden. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündet worden ist. Es ist verkündet worden. Haltet daran fest. Unsere Berufung ist eine viel höhere Berufung, wie ich gesagt habe, wie wir einander lieben. Wir sollen uns hingeben, aufopfernd lieben, wie Jesus Christus uns geliebt hat. Wir sollen untereinander solche Liebe ausstrahlen und das gibt uns die Möglichkeit, die Wahrheit weiterzusagen. Und wir sollen uns in dieser ganzen Zeit auf Gottes Wahrheit beruhen, daran festhalten. Denn sie ist unvergänglich. Sie ist nicht wie das Gras oder die Blumen oder wie eben selbst die Menschen, die vergehen werden. Und wir haben sogar noch einen höheren Anspruch, hat Gott an uns gestellt. In Matthäus 5, Vers 24 sagt er, wir sollen selbst unsere Feinde lieben. Seid ihr dazu bereit? Liebt eure Feinde. Seid ihr bereit, eure Feinde zu lieben? Damit ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel beweist oder erweist. Die christliche Liebe ist das Zeichen der wirklichen Neugeburt eures Lebens. Es zeichnet euch aus, dass ihr wirklich Christen seid und dass wir die Gemeinde Gottes sind. Und dafür sollen wir Gott danken, denn er hat uns, unsere Seelen gereinigt oder uns gereinigt mit einer Neugeburt, Wiedergeburt, mit dem neuen ewigen Leben. Und dafür sollen wir ihn danken. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken, dass du uns wiedergeboren hast, nicht durch vergänglichen Samen, sondern durch dein ewigliches, unvergängliches Wort und das, auf dem wir bauen können. Du hast uns eine Liebe gegeben, an der wir uns orientieren können, die Liebe Jesu Christi, die sich hingegeben hat, aufgeopfert hat. Und daran wollen wir auch festhalten und uns orientieren, gerade in einer Zeit wie dieser, wo wir aufgerufen sind, einander so zu lieben, wie Jesus Christus uns geliebt hat und ein Zeichen in der Welt zu sein und das, die Wahrheit dementsprechend auch zu verkünden. bitten um deine Bewahrung und deine einfach deine Anleitung, Herr. In Jesu Namen. Amen.